Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es tut mir ja leid. Wenn ihr jetzt erwartet hättet, dass wir hier einen schönen Adventsgottesdienst feiern, mit ein paar Kerzen mehr, mit Staden und ruhigen Gedanken, so wie man eben sagt, in Übereinstimmung mit der Natur draußen, da ist jetzt auch alles ein bisschen langsamer, stader und ruhig geworden, da muss ich euch enttäuschen. Unser Predigttext aus dem 63. und 64. Kapitel des Jesaja-Buchs hat es in sich. Zunächst mal, schauen wir mal. Karl, du musst dir die Ohren nicht zuhalten. Der Prophet schreibt dort, oder betet er? Er betet. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser ist doch von alters her dein Name. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Tja, liebe Schwestern und Brüder, auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer absolut kein ruhiger, starter, adventlicher Text, sondern das hört sich eh so an, oder eher so an, als wären da jemanden die Gäule durchgegangen. Es ist der Prophet Jesaja, der da mit harten Worten Gott anklagt. Wo ist nun dein Eifer? Wo ist deine Macht? Ja, er klagt Gott an. Äußerst heftig. Und das sind wir eigentlich nicht gewöhnt. Also, wir beten ja in der Regel immer ganz brav. In den 50er Jahren ist mal, als war die Zeit, als in der Kirche es noch vorgeschriebene Gebete gab, eine Sammlung von Gebeten zur Verwendung in den Gottesdiensten herausgegeben worden. Und da hat dann das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt darüber geschrieben, Gebete wie das wohltemperierte Klavier. Nichts Fröhliches, nichts Zorniges, nichts Trauriges, nur Braves. Und das Gegenstück dazu ist unser Predigttext heute. Da kommt jemand wirklich richtig in Rage und nicht nur, weil ihm etwas fehlt, sondern weil er etwas will. Er sagt, Herr Gott, jetzt bist du dran, jetzt mach endlich mal was. Wo ist dein Eifer? Wo ist deine Macht? Warum wagst du es nicht, mit deiner Kraft und Herrlichkeit zu erscheinen? Warum pennst du, kann man auf Deutsch sagen. Harte Worte, die der Jesaja gegen seinen Auftraggeber da loslässt. Und Vorwürfe. Warum lässt du uns irren von deinen Wegen und unser Herz verstocken? Du müsstest doch verhindern können, du allmächtiger Gott, dass wir die falschen Wege laufen. Und warum tust du es nicht? Es gipfelt schließlich darin, dass er ihm den Vorwurf macht, wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast und bei denen niemals dein Name genannt wurde. Also, das hört sich so richtig an. Der Jesaja steht am Abgrund. No? Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Ein Schritt weiter würde für den Propheten bedeuten, dass er seine Beziehung und seine Verbindung zu Gott, zu seinem Gott, komplett kappt. Aber so weit ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber was ist jetzt? Ein prophetischer Gefühlsausbruch. Gut. Was will er nur mit uns an diesem Adventssonntag? Will er uns verwirren oder soll er uns ermutigen? Wozu soll er uns ermutigen? Naja, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, inwieweit wir mit unserem eigenen Gefühlsleben und unserer eigenen Beziehungspflege zu unserem Herrgott mehr dem wohltemperierten Klavier angeglichen sind. Bloß nicht aufregen. Können wir so einen Satz wie Jesaja: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, jetzt wird's aber Zeit. Könnten wir so Gott anschreien? Vielleicht will dieser Text uns helfen, ein Stück weit aufzubauen, aufzutauen. So wie der Angelus Silesius, der schlesische Engel, gedichtet hat: Tau auf, du gefrorener Christ. Aber wenn man genau hingehört hat in unserem Text, es ist nicht nur die Enttäuschung oder der Schrei, es sind auch warme und herzliche Töne drin. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nicht und Israel kennt uns nicht. Du aber, Herr, bist unser Vater, du bist unser Erlöser, von alters her ist das dein Name. Von alters her wird Gott als Vater bezeichnet. Und mit dieser Bezeichnung Vater, da wird ja letztlich appelliert an Gottes Fürsorge und seine Barmherzigkeit. Wobei man da einen kleinen Seitenhieb auch loslassen muss. Es wird heutzutage von manchem angekreidet, wenn man Gott den Vater nennt oder König oder Richter, weil da würde irgendwelche Männlichkeit betont werden. Also ich stelle noch mal ganz eindeutig fest, Gott ist weder Mann noch Frau. Er ist Gott. Und die ganze Diskussion drüber ist ungefähr so interessant, als wie wenn in der Bronzerade umfällt. Jesaja macht es deutlich. Er sagt: Du bist unser Vater Gott. Abraham weiß von uns nicht und Israel kennt uns nicht. Und in der Geschichte des Volkes Israel sind ja Abraham und Israel, also Jakob, als Begründer ungeheuer wichtig. Da haben sich Traditionen drauf aufgebaut. Und was Jesaja da vorwirft, ist schlichtweg, dass vor lauter Abraham, Israel und Jakob Gott vergessen wurde. Dass die Menschen damals ihr Vertrauen eben nicht auf Gott, sondern auf ihre Tradition gesetzt hatten. Das kann man übrigens im 8. Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen. Jesaja beruft sich nicht auf diese Tradition, so wertvoll sie auch sein mag. Er klammert sich an Gott und nennt ihn Vater. Und genau so hat auch Jesus gesprochen und uns das Vaterunser gelehrt. Mal völlig unabhängig davon, wie jetzt mit dem Begriff führe uns nicht in Versuchung, die der Herr Kollege in Rom gerade die Diskussion losgetreten hat, ob man das so sagen kann, ob Gott denn einen Menschen in Versuchung führen kann. Ich denke, auch diese Diskussion ist überflüssig, denn wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, hat er das Gute und die Fähigkeit zum Bösen geschaffen und damit auch die Versuchung. Und wer es sich vorstellt im Vaterunser, dass Gott uns an der Hand nimmt, um uns in die Versuchung zu führen, der sieht es ein bisschen zu eng. Es reicht, dass er es zulässt. Jesus hat so gesprochen: Du bist unser Vater, du bist unser Vater und unser Erlöser. Übrigens im 8. Kapitel des Johannesevangeliums steht noch etwas. Und das hatte eigentlich, wenn man rausgesucht haben, nichts mit diesem Predigtext zu tun, aber die Verbindung steht. Ja. Gott in der Person Jesu Christi ist nicht nur der Vater, sondern er ist auch das Licht. Ja. Karlchens Taufspruch, damit ihr ihn jetzt schon mal hört. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesaja war in einer ziemlich dunklen Stunde, als er unseren Predigttext geschrieben hat. Und er hat an vielen Punkten seines Lebens in der Finsternis wandeln müssen. Vielleicht war er deswegen so frustriert und grantig. Aber ich finde es einen wunderschönen Taufspruch. Einmal, ich meine, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das mit der Nachfolge ist jetzt für ihn ein bisschen schwierig. Die Beine sind noch zu klein, da müsste er schon vorausgehen und mitgehen. Ne? Aber er wird das Licht des Lebens haben. Und eben nicht so am Abgrund stehen wie Jesaja damals und nicht in seine Glaubenskrise geraten. Und selbst dann, wenn Anfechtungen da ist, dann gilt das mit dem Vater, dass eben auch neben seinem Taufspruch in diesem 8. Kapitel des Johannesevangeliums steht. Gott ist unser Vater mit Fürsorge und mit Liebe und mit Barmherzigkeit. Tja, Jesaja, der will ja jetzt nicht nur gegen Gott anstänkern, der will ja was von ihm. Er erwartet von seinem himmlischen Vater jetzt endlich mal große Taten. Hofft auf den großen Advent, auf sieghaftes Kommen. Er ruft ihn herbei, er bestürmt ihn voller Ungeduld. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Können wir so beten? Jetzt wird es Zeit, dass du kommst. Und wenn ja, wie? Wir erleben viele Situationen, wo wir in der Bedrohung sind zu resignieren. Und man sagt, oh, mir sind doch die Hände gebunden, wir können doch auch nichts gemacht. So ist es. Es gibt viele Bereiche, wo wir einfach nichts machen können. Aber wir können eins, wir können uns deutlich machen, die Hände Gottes sind garantiert nicht gefesselt. Und wir können genauso wie der Jesaja dann zu ihm schreien, jetzt schau, dass du in die Gänge kommst und hilf. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Oder anders formuliert, wir haben es vorhin gesungen, wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihre Hoffnung stellt. Es gibt etliche Leute, die sagen, naja, wenn wir Christen auf die Wiederkunft Christi hoffen, sind wir weltferne Träumer. Die sind unfähig, die Probleme der Zeit einzugehen. Aber das ist eine völlige Verkennung der Wahrheit. Wir haben am Anfang, bevor wir die Predigt begonnen haben, haben wir O Heiland, reiß die Himmel aufgesungen. Ne? Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Friedrich Graf Spee war katholischer Priester, hatte zeitweilig sogar den Auftrag, in der Gegend um Trier die Reformation zurückzudrängen. Er hat aber auch einiges an Missständen gesehen, was damals gang und gäbe war. Und das war die große Lust etlicher Juristen und Theologen, unschuldige Menschen zu verbrennen, indem man sie der Hexerei beschuldigte. Und Friedrich Graf Spee setzte sich hin und schrieb ein Buch, lateinisch Cautio Criminalis, auf Deutsch Behutsamkeit der Rechtspflege, und hat dieses anonym veröffentlichte Buch verfasst, um diesem Hexenwahn ein Ende zu bereiten. Das hat großes Aufsehen erregt damals. Und tatsächlich, nach und nach, ging dieser Hexenwahn zurück. Und da kann man jetzt, also Friedrich Spee hat in der Nähe von Trier gelebt und gewirkt. Dort liegt er auch begraben. Der Bürgermeister schenkt ihm sogar jedes Jahr einmal zum Geburtstag eine Kerze. Da unten in die Gruft, habe ich selber gesehen. Aber wisst ihr eigentlich, wann die letzte Hexe in Bayern verbrannt wurde? 1711. Ist noch gar nicht so lang her. Und sie ist auch gar nicht so weit weg gewesen. Ja, aber was hat denn den Friedrich Spee dazu getrieben, so ein feuriges Lied und so einen feurigen Text zu schreiben und sich gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt zu stellen? Nicht, weil er irgendwo irgendwelche Ideen des Humanismus aufgesaugt hatte, sondern weil er sich in Verantwortung vor Gott und weil er hoffte und darauf vertraute, dass Gott in die Welt eingreift und dass Jesus kommt, gesagt hat, da kann und muss ich etwas gegen diese Ungerechtigkeit in der Welt tun. Ich muss für meinen Herrn in die Bresche springen. Für den, der auf dem Weg zu uns ist, will ich auch was tun. Das ist so eine Art, ganz besondere Advent. Ja, man sagt der große Advent am Ende aller Tage. Oder der kleine Advent, den wir jedes Jahr wieder feiern in Erinnerung an den gekommenen Christus. Aber dazwischen gibt es auch noch einen echten Advent, nämlich den, Gott kommen zu lassen, sich auf sein Kommen einzustellen und auf ihn zuzugehen. Das ist letztlich das, was wir jetzt gleich mit dem Karl machen werden. Da gehen zwei aufeinander zu. Gott und Mensch. O komm, mein Heiland Jesu Christ. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.